Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 11. Mai 2008. Das Thema der Predigt lautet: Das Kreuz, das Schibbolett der Gemeinde Jesu. Es spricht Pastor Friedemann Burkhardt.
Passiert manchmal am Ausgang, wenn ich Leute verabschiede, dass jemand auf meine Sprache gemünzt so vorsichtig sagt: Sie sind aber nicht von hier. Wenn ich dann gut drauf bin, sage ich: Nee, ich bin nicht von hier, ich bin aus Hannover. Und dann lachen wir beide. Denn wie wir wissen, Schwaben können ziemlich alles außer Hochdeutsch. Verräterische Dialekte gab es auch im alten Israel. Einmal war so ein ganz erbitterter Kampf zwischen zwei Sippen. Im Kampf postierten sich so die einen an der Jordanfurt und kontrollierten, wer den Fluss überquerte. Und die Kontrollposten fragten: Woher kommst du? Und wenn jemand sagte: Ich bin Ephraiter, oder: Woher kommst du, bist du Ephraiter? Und wenn dann jemand sagte: Nein, das bin ich nicht, dann glaubten die das nicht gleich, sondern sagten: Sag mal das Wort Schibbolett. Und wenn sie dann Schibbolett sagten, dann war es in Ordnung. Man muss wissen, es gab dieser feindliche Stamm, der lispelte ein klein wenig und der konnte dieses Wort nicht aussprechen, der sagte Sibbolet. Und wenn dann jemand Sibbolet sagte, dann steht da, dann erschlugen sie ihn auf der Stelle, denn er hatte sich verraten. Also da war dieses Sibbolet so eine kleine Losung, die darüber entschied, ob jemand die rechte Einstellung hatte. Ich habe gedacht, zum Glück ist zwischen Ulm und Neu-Ulm nicht so ein bayerischer Grenzposten, der Schwaben fangen will. Und wenn, was weiß ich, wir rüberkommen, hält er mir ein Brötchen vor und sagt: Was ist das? Und wenn ich sage: Weckle, dann kriege ich eins auf die Mütze. Ja. Strich. Frühjahr 2003. Es war ein ziemlicher Streit in unserer Gemeinde. Verschiedene Lager hatten sich gebildet. Ein Teil war ausgezogen nach Solln und feierte dort Gottesdienst. Im März trennte sich dann eine Gruppe förmlich. Und die große Frage war: Werden diejenigen, die jetzt in Solln Gottesdienst feiern, wieder zurückkommen? Nun muss man wissen, dass damals hier diese Wand leer war und kein Kreuz vorne hing. Und die Leute in Solln, die habe ich eigentlich sehr genötigt. Ich glaube, so habe ich noch nie in meinem Leben eine Gemeinde genötigt, aber ich habe gesagt: Wir gehen jetzt wieder zurück. Und dann war die Bedingung: Dann nehmen wir das Kreuz mit, das in Solln auf dem Abendmahlstisch stand. Es war so ein großes Kreuz. Dann stand es ab dem Tag hier auf diesem Altartisch. Und dann, wer sich gut erinnert, dann kam jener bedenkenswerte Senfkörner-Gottesdienst, der vor uns die letzten Spunden gezogen hat. Da dröhnte aus den Lautsprechern unbeschreibliche Musik. Und dort wurde vorne so ein selbstgebasteltes Holzkreuz aufgestellt. Und da hat nochmal die Wogen ganz hochschlagen lassen. Es gab nochmal eine riesige Diskussion: Darf im Gottesdienstraum in einer Kirche ein Kreuz stehen, in einer Gemeinde oder nicht? Der Gemeindevorstand entschied dann: Jawohl, es darf ein Kreuz stehen. Wir haben Bruder Indinger gebeten, dass er einen Entwurf macht für die Gestaltung hier vorne. Und der Manfred Schubert hat dann dieses Kreuz angefertigt und es wurde hier aufgehängt. Wie? Das Kreuz. Ah ja, okay. Das war okay. Also, schön. Auf alle Fälle, so kam dieses Kreuz hier in unseren Gottesdienstraum. Im Zuge dieses Kreuzes wurde tatsächlich das Kreuz, ich möchte mal sagen, zum Schibbolett für unsere Gemeinde. Denn manche haben an diesem Kreuz entschieden: Das ist nicht meine Gemeinde. Es ist bemerkenswert, dass beim Neuanfang der Gemeinde vor 5 Jahren dieses Kreuz zum Schibolett wurde. Gott hat die Geschichte dieser Gemeinde damals zum 2. Mal mit dem Kreuz verbunden. Wann war das 1. Mal? Darauf gebe ich in 20 Minuten eine Antwort. Das Kreuz ist für Christen viel mehr als so das historische Datum für einen Abschnitt in der Biografie, im Lebensweg Jesu. Schon Jesus sah im Kreuz ein Grundprinzip des Glaubens, wenn er sagt, wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Für den Apostel Paulus wurde dann das Kreuz zu dem zentralen Glaubenssymbol schlechthin. Kennzeichnend dafür, wie er übers Kreuz dachte, ist ein Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief, wo Paulus sagt, ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und was Paulus hier an die Gemeinde in Korinth und an viele andere Gemeinden in anderen Briefen auch schreibt, ist nicht nur für das persönliche Christsein gemünzt, sondern auch für das Wesen einer Gemeinde. Im Ringen um den rechten Weg in seinen Gemeinden wird für Paulus die Bereitschaft, das Kreuz einer Gemeinschaft auf sich zu nehmen, zum Schibolett für die Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu. Heute ist Pfingsten, der Geburtstag der Gemeinde Jesu. Ich möchte heute diese Predigt einmal nicht diesen Aspekt des Heiligen Geistes betonen, wie in den letzten Jahren, sondern ich möchte heute eine Predigtreihe anfangen zum Thema Gemeinde. Eine Predigtreihe, in der ich Eckpunkte aufzeigen möchte, wie Paulus und die Theologen der ersten Kirche Gemeinde verstanden. Ziel dieser Reihe ist, dass wir unser Gemeindeverständnis an dem der ersten Christen überprüfen. Und das Thema der heutigen Predigt, nichts außer das Kreuz, das Schibolett der Gemeinde Jesu. Ich gebe uns 3 kleine Antworten auf die Frage, was es bedeutet, sich im Leben der Gemeinde am Kreuz zu orientieren. Dazu erstens, sei in der Gemeinde zur Kreuzesliebe Jesu bereit. Sei in der Gemeinde zur Kreuzesliebe Jesu bereit. Im Januar veranstalteten wir ein Seelsorgeseminar hier in der Gemeinde. Und der Referent, so wurde mir berichtet, hat einen Satz gesagt, der manches ja bewegt hat, der einfach auch sehr schön fasslich ist. Er hat gesagt, die Gemeinde ist im Grunde genommen eine ganz geniale Sache. Sie hat nur ein kleines Problem. Sie besteht aus Menschen. Oft erlebe ich, wie die Gemeinde aus Menschen besteht, wie es menschlich zugeht, wie Bedürfnisse übersehen werden, wie der Egoismus regiert. Das macht mich furchtbar traurig. Ich überlege oft, wie können wir diese verschiedenen Seiten zusammenbringen? Dieser Satz, den jener Referent gesagt hat, erfasst das Problem im Grunde genommen haarscharf. Allerdings fehlt so die Perspektive, wie du damit fertig wirst, dass die Gemeinde ein Kreuz ist. Kürzlich hörte ich, wie ein älterer Pastor einem Jüngeren den Rat gab, wie er es schafft, an diesem Schwachpunkt der Gemeinde, nämlich den Menschen, nicht zu verzweifeln. Er sagte, der Schlüssel dazu sind die 4 M's. Man muss Menschen mögen. 4 M's. Man muss Menschen mögen. Man muss Menschen mögen bedeutet ja im Grunde genommen gar nichts anderes, als was Jesus befiehlt, wenn er sagt, liebet eure Feinde. Das ist einfach mit diesem Satz ganz ernst gemacht. Aber warum? Warum soll ich meine Feinde, die Leute, die mir mit irgendwas, sei es mit der Art, wie sie angezogen sind oder wie sie reden oder was sie sonst machen, irgendwie feindlich entgegenkommen, wo es einfach nicht passt. Jesus befiehlt, liebet eure Feinde, weil er überzeugt ist, Gott liebt alle Menschen. Gott liebt auch den, der dir mit, was weiß ich, scheinbar seinen altbackenen Liedern den Spaß an der Lobpreiszeit verdirbt. Oder Gott liebt auch den, der dich stresst, weil er die Hände beim Singen hochhält. Gott hat euch beide lieb. Gott ist traurig, wenn ihr euch gegenseitig verurteilt und Dinge von Äußerlichkeiten abhängig macht. Und deshalb sei bereit, das Kreuz der Feindesliebe in der Gemeinde zu tragen. Wenn ich über das Thema manchmal rede, dann wird ziemlich schnell gesagt, naja, bei uns gibt's doch keine, wir haben doch keine Feindschaft unter uns. Was ist denn Feindschaft? Was ist denn Feindschaft? Es geht doch nicht erst los, wenn wir mit Gewehren aufeinander schießen. Der erste Schritt überhaupt ist, dass ich mir mal klar werde darüber, was in meinem Herzen vor sich geht. Solange ich das verdränge, die Wirklichkeit meines Herzens, bin ich noch weit davon entfernt, dass ich überhaupt begreife und für mich auch realisieren kann, was ja die Kraft des Glaubens. Es fällt auf, dass Paulus die von ihm gegründeten Gemeinden in seinen Briefen später immer wieder und das sehr oft an die schwere Zeit des Anfangs erinnert. Und so schreibt er Sätze wie: Ach, liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch zu verkündigen die göttliche Predigt. Denn ich hielt es dafür, dass ich nichts wüsste als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht, mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, sodass euer Glaube bestehe nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und damit sagt Paulus in eine konkrete Streitsituation in der Gemeinde in Korinth: So wie ich am Anfang mit euch das Kreuz der Liebe auf mich nahm und oft diese brutale Menschlichkeit in der Gemeinde ertrug und aushielt, so seid doch jetzt auch ihr bereit, dieses Kreuz der Liebe auf euch zu nehmen und diese Dinge auszuhalten, und springt nicht einfach davon. Seid bereit, den mühsamen Weg gemeinsamen Lebens im Sinn Jesu zu gehen. Aber wie? Paulus weist diejenigen in die Schranken, die, was weiß ich, Phänomene wie Zungenrede, Wundertaten oder Geistestaufe zum Schibolett erklären wollen, ob einer recht glaubt oder nicht, und sagt: Wenn ich mit Engelszungen redete oder mit Menschenzungen und hätte die Liebe nicht, so wäre das alles doch ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Oder diejenigen, die sich auf ihr Bibelwissen etwas einbilden und meinen, sie wüssten alles, denen entgegnet er: Wenn ich alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse wüsste und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und denen, die ihr Engagement zur Messlatte machen, für die anderen, sagt Paulus: Wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe, wenn ich meinen Leib verbrennen ließe und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Für Paulus ist das Schibolett, an dem sich hier und einst alles entscheiden wird, einzig, du in der Gemeinde zur Kreuzesliebe Jesu bereit bist, von der gilt: Die Liebe ist langmütig, sie ist freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu und so weiter. Liebe Leute, ich habe das Gefühl, Gott sagt uns momentan sehr deutlich: Begreife, ohne Kreuzesliebe ist kein Gemeindeaufbau möglich. Und darum sei in der Gemeinde zur Kreuzesliebe Jesu bereit. Das ist die allererste Antwort auf die Frage, wieso das Kreuz für das Leben einer Gemeinde grundlegend ist. Die zweite lautet: Diene als Leiter der Gemeinde. Diene als Leiter der Gemeinde. Im Bundeswehrmusikchor, wo ich ein Jahr zugebracht habe, Karlsruhe, war eine schöne Zeit, da gab es einen alten Feldwebel, der spielte Flügelhorn. Das war der Langwalter. Der Langwalter, der war oft mit der Bundeswehr etwas unzufrieden. Er regte sich immer wieder auf, wenn die Offiziere irgendwelche Dinge planten und er das Gefühl hatte, das ist eigentlich hohl und das gibt keinen Sinn. Vor allem dann, wenn er vielleicht für was verantwortlich gemacht wurde, das der Chef unseres Musikchors verbockt hatte. Und wenn er sich so richtig aufregte und über diesen Verein ärgerte, dann pflegte er immer zu sagen, ganz laut, der Fisch fängt am Kopf mit Stinken an. Der Fisch fängt am Kopf mit Stinken an. Diese zugegeben etwas derbe Weisheit gilt auch für Glaubensgemeinschaften. Um auf dieses Problem hinzuweisen, übernahm Jesus einmal bei einem Abendessen demonstrativ den Knechtsdienst und wusch seinen Freunden die Füße. Und als er fertig war, sagt er zu ihnen, wenn ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, was ich euch getan habe. Im Freundeskreis Jesu gab es von an verschiedenen Stellen berichtet immer wieder ein ziemlich unsägliches Machtgerangel. Einmal greift Jesus ein und stellt klar, dass er eine andere Kultur sucht. Er sagt, Könige herrschen über Völker, ihr aber nicht, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist der Größte? Der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist nicht der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Und damit errichtet Jesus in seiner Gemeinschaft eine Gegenkultur, nämlich eine Herrschaftsform des Dienens. Denn für Jesu Vision von Gemeinschaft gibt es ohne die Bereitschaft zum Dienen, ohne dass ich mir den Schutz umziehe, kein Leitungsamt. Es ist sehr bemerkenswert, welch hohen Stellenwert Paulus diesem unbequemen Zug aus Jesu Gemeinschaftsvision beim Aufbau seiner Gemeinde beimaß. Paulus schreibt sich die Finger wund, dass er sich als Diener bezeichnet und dass er auf den Dienst hinweist, um eine Kultur des Dienens in den Gemeinden lebendig zu erhalten. Fast stereotyp verfasst er Sätze wie der nach Korinth, niemand suche das Seine, sondern das, was dem anderen dient. Paulus erinnert die Gemeinde daran, dass die Annahme der Kreuzesliebe Jesu Auswirkungen auf die Beziehungskultur in der Gemeinde hat. In ihr gelten nicht die Maßstäbe menschlichen Ansehens, sondern göttlicher Liebe. Wie kommt man zu dieser Einstellung? Zur Kultur des Dienens gehört, dass du die Welt mit Gottes Augen siehst. Gott sieht und bewertet anders, als wir das tun. Die Bibel sagt, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und für Paulus hatte dieser Satz Leitbildcharakter. Das hat Konsequenzen. Wer das beherzigt, sieht die Welt mit anderen Augen. Und um diese andere Sicht geht es Paulus, wenn er schreibt, seht doch, liebe Brüder, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist. Wir wünschen uns manchmal, dass die Gemeinde wächst und dass wir eine lebendige Gemeindearbeit bekommen. Ich merke bei mir manchmal, dass ich oft auch auf falsche Leute fixiert bin. Ich möchte vielleicht, dass mein Nachbar mir auf die Schulter klopft und sagt, Mensch Burkhard, ich habe den Glauben und die Kirche mein ganzes Leben falsch eingeschätzt. Aber jetzt glaube ich, dass du recht hast. Jetzt gehe ich mit dir mit in die Kirche. Das tut mir vielleicht gut, weil er Mercedes fährt. Ja, so nach diesem Strickmuster, glaube ich, sind wir oft sehr angelegt. Wenn ich so die Geschichte der Kirche vor meinem inneren Auge Revue passieren lasse, dann waren Aufbrüche oft Situationen, wo sie eigentlich eher sehr schwache Leute zusammengefunden haben, aber miteinander erlebt haben, dass die Kraft des Evangeliums eine ungeheure Power gibt. Das zu glauben und danach zu handeln, das ist ein Kreuz. Wir müssen uns der ganzen Realität des Evangeliums stellen, auch ich als Pastor. Wenn wir nicht wollen, dass für uns dieser zugegeben derbe, aber sicher plausible Satz gilt, Jesus hat es mit dem Fischerkreis zu tun, der Fisch fängt am Kopf mit Stinken an, dann braucht es eine Kultur des Dienens. Dienen ist ein Kreuz, aber es ist jedem aufgegeben, der in der Gemeinde etwas bedeuten möchte. Ohne Dienen ist im Reich Gottes keine Leitung möglich. Und darum, sei als Leiter zum Dienst bereit. Das ist die zweite Antwort auf die Frage, wieso das Kreuz für das Leben einer Gemeinde grundlegend ist. Und die dritte, erschließe dir durch die Mission vollen Anteil am Evangelium. Erschließe dir durch die Mission, durch die Evangelisation vollen Anteil am Evangelium. Kurz vor Beginn unserer 40 Tage mit Gott hatte ich so für mich einen kleinen Durchhänger. Habt ihr bestimmt auch manchmal, dass einfach die Sachen nicht mehr so rund laufen. Und in solchen Gedanken dachte ich, warum machst du das eigentlich? Warum kannst du nicht einfach 6 normale Gottesdienste planen, deine Predigt machen, aber diese ganze zusätzliche Organisation, warum machst du das eigentlich? Warum reicht es dir nicht, die Hauskreise sich einfach selber zu überlassen? Warum muss ich dieses blöde Buch machen? Und dann realisierte ich die Gesprächsgruppen, die ich mir vorgenommen hatte, sie zu besuchen und dachte, du hast doch einen Knall. Warum machst du nicht deine normale Arbeit und guckst, dass du nach Hause kommst? Mitten hinein in diese Situation bekam ich eine Mail eines Kollegen, der in der Fastenzeit unser Büchlein vom letzten Jahr mit seinen Gemeinden gemacht hatte. Und er bedankte sich und berichtete, der Gemeinde hätte das so gut getan, dass sie beschlossen haben, 2009 unser diesjähriges Büchlein zu machen. Dann kam die erste Woche, es war Dienstagmorgen, ich war in der ersten Gesprächsgruppe. Und schon in der ersten Viertelstunde spürte ich, wie wichtig diese Zusammenkunft war. Gott war mit seinem Geist so gegenwärtig und sprach so deutlich zu den Anwesenden. Ähnlich ging es mir am zweiten und am dritten Termin in dieser Woche. Andere berichteten was Ähnliches. Leute kamen auf mich zu und sagten, das, was in der letzten Predigt war, das war mir echt hilfreich für diese Woche. Und ich merkte, wie Gott am Wirken ist. Da wurde ich plötzlich von einer Freude erfüllt und von einem Glück und dachte, es ist eigentlich unglaublich schön, wie eine Gemeinde ist. Eine Gemeinde kann eigentlich so etwas Schönes sein. Das ist richtig gut. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Wenn ich das Kreuz der Mission nicht auf mich nehme, habe ich doch keinen Anteil an der Kraft des Evangeliums. Ja, ich gleite ab in Unzufriedenheit. Am Ende verliere ich mein Heil. Wisst ihr, ich glaube, das ist oft der Punkt, warum viele so unzufrieden sind, weil sie nichts austeilen, weil sie nicht riskieren, einen Schritt in die Nacht zu machen, ohne dass ich eine Sicherheit habe, aber dann auch nicht erfahren, was auf der anderen Seite mir entgegenkommt. Plötzlich verstand ich Paulus, wenn er sagt, dass seine tiefste Motivation zur Mission nicht die Rettung der Verlorenen ist, sondern die Einsicht, ohne Mission verliere ich selbst den Anteil am Evangelium, am Heil. Denn wie die Liebe, so wird auch das Evangelium größer und reicher und tiefer, wo es mit anderen geteilt wird. Aus dieser Einsicht heraus sagt Paulus einmal über seine Motivation, evangelistisch tätig zu sein, alles tue ich ums Evangeliums willen, um seiner teilhaftig zu werden. Ich tue für das Evangelium, für die Weitergabe des Evangeliums alles, um an ihm den Anteil zu behalten. Gott braucht nicht unsere Mission, um die Welt zu retten. Wir brauchen einen evangelistischen Lebensstil, um die ganze Kraft zu erfahren, die Gott uns im Glauben schenken möchte. Das ist die eigentliche und tiefe Begründung, warum eine missionarische Ausrichtung einer Gemeinde so notwendig ist. Ohne Mission verliert die Gemeinde ihr Heil. Und darum, erschließe dir durch Mission vollen Anteil am Evangelium. Etwa 1,5 Monate nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, an einem Sonntagnachmittag, es war der 14. September 1914, fanden sich in München in einem kleinen Saal in der Löwengrube, das ist gegenüber dem heutigen Polizeipräsidium, vielleicht 50 Menschen ein. Es ist ein ganz besonderer Tag für die 25 Mitglieder starke sogenannte Gemeinschaft innerhalb der Landeskirche e.V. Sie hatten als kleiner Hauskreis beschlossen, einen geistlichen Leiter anzustellen. Und nun war er nach München übergesiedelt und heute würde er seine Antrittspredigt halten. Ein junger, gerade mal 24-jähriger Mann erhob sich und trat ans Rednerpult. Alles war gespannt, was er jetzt sagen würde, was er vielleicht sagen würde, was sein Programm ist für diese kleine Gemeinschaft. Und da schlug Karl Merz seine Bibel auf und las das Pauluswort: Auch ich, liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch zu verkündigen die göttliche Predigt. Denn ich hielt nicht dafür, dass ich etwas wüsste, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Dann schlug er seine Bibel zu und sagte ihnen, was er darunter verstand. Allein das Kreuz, das sollte sein Leitbild für den Gemeindeaufbau sein. Dass er bereits 13 Jahre später mit 500 Personen dieses Gemeindezentrum einweihen konnte, zeigt die Kraft des Kreuzes. Damit gebe ich die Antwort auf meine Eingangsfrage. Am 14. September 1914 war das erste Mal, dass Gott den Weg dieser Gemeinde mit dem Kreuz verband. Das zweite Mal wohl beim Neuanfang 2003. Die Gemeinde ist manchmal ein Kreuz. Die Zeit, die sie fordert, das Geld, was sie kostet, die Priorität, die sie erbittet, aber vor allem die Menschen, aus denen sie besteht, Enttäuschungen, Verletzungen und das Unverständnis. Jesus macht kein Hehl daraus. Gemeinsames Leben ist ein Kreuz, auch in der Gemeinde. Nichts als das Kreuz, das ist das Schibboleth der Gemeinde Jesu. Und doch möchte ich heute Morgen dich fragen, bist du bereit, dein Leben für die Gemeinde herzugeben? Bist du bereit, dieses Kreuz zu tragen, um dann die ganze Kraft auch in Anspruch nehmen zu können, die Gott uns im Glauben an Jesus Christus anbietet? Wenn du dazu bereit bist, gilt dir auch seine Zusage. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Vertrau einfach darauf. Wir wollen dafür beten. Wir neigen uns dazu. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du so deutlich zu uns sprichst, dass du so deutlich sagst, auf was es dir ankommt. Ich möchte dir danken, dass du uns diese Zeit der Gnade aufmachst. Herr, es sind Menschen hier und insgesamt in unserer Gemeinde, die verletzt worden sind, die enttäuscht worden sind, die sich innerlich zurückgezogen haben und gesagt haben, ich bleibe auf Distanz. Ich möchte mich nicht neu verletzen lassen. Herr, ich möchte dich ganz herzlich bitten, tröste du sie und weck in ihnen eine Sehnsucht, die ganze Kraft zu erfahren, die du uns im Glauben anbietest. Herr, hier sind Menschen, die hast du berufen zum Leiterdienst, zur Mitarbeit. Mach sie bereit, in eine Kultur des Dienens einzuwilligen. Und Herr, wenn wir so als Mitarbeiter und Gemeinde unterwegs sind, dann lass uns erfahren, dass in all dem Kreuz deine Kraft besonders deutlich hervorbricht. Herr, ich möchte dich bitten, schenk du uns deinen Heiligen Geist. Schenk du deinen Geist, der uns befähigt, gute Mitarbeiter zu sein. Amen.